Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und etwas über die heutige Berufungsgeschichte erfahren möchten. Folgen wir nach aus der Berufungsgeschichte vom Apostel Philippus im Johannesevangelium. Das war der Primitspruch von Pater Philipp seiner Priesterweihe. Und so bin ich heute im Kloster Einsiedeln im Gespräch über den Ruf Gottes mit dem Pilgerseelsorger Pater Philipp Steiner, der ursprünglich aus Brunnen kommt. Wie Gott zu ihm geredet hat und wo er den Ruf gehört hat, was für ihn der Primitspruch bedeutet, das erfahren wir in der heutigen Sendung. Und ich freue mich sehr auf das Interview und auf Ihre Gedanken. Herzlich willkommen, Pater Philipp.
Grüezi, Frau Marti. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pater Philipp, Sie haben einen schönen Primitspruch gewählt. Was bedeutet Ihnen diese Worte?
Ja, es ist ja ein Brauch, dass ein Neupriester zu seiner Priesterweihe und dann vor allem eben auch zu den Primiz einen Bibelspruch wählen tut, der für ihn so ein Programm kann sein für sein zukünftige priesterliche Wirken. Ja, dann haben wir natürlich die Qual der Wahl. Für was entscheidet man sich? Was soll ausdrücken, wenn ich mein Priestertum möchte leben? Und von dem her habe ich mir zuerst ein bisschen schwer getan. Ich dachte, ja, ich will mich nicht einengen lassen. Ich möchte gerne etwas wählen, das umfassend ist, das nicht exklusiv ist, sondern ja, die ganze christliche Realität, also die Realität des christlichen Lebens, aber eben auch vor allem die Realität des Priesterseins, tut ja in der ganzen Fülle eigentlich abbilden. Und dann ja, ist mir das ein bisschen zugefallen, dass ich mich sehr berühren lasse von der Berufungsgeschichte vom Apostel Philippus, eben, wo mein Namenspatron ist. Und zu ihm sagte Jesus, wie eben zu allen anderen Aposteln, folge mir nach. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist es eigentlich. Die Nachfolge Jesu, wo sich im Priestersein, wie in jedem christlichen Leben, soll konkretisieren, das ist eigentlich der Kern von meinem Dienst. Ich möchte zuerst mal bei Jesus sein, in seiner Nachfolge stehen. Ich möchte gerne sein Freund sein, mit ihm wirklich durchs Leben gehen und andere Menschen in die Nachfolge einladen. Indem ich eben natürlich in der Verkündigung stehe, in der Predigt, in der Katechese, in der Spendung der Sakramente und vor allem natürlich auch in der Feier der Eucharistie. Also all das ist immer wieder ein Aufruf und vor allem eben auch eine Einladung, in Nachfolge Jesu einzutreten und in dieser Nachfolge zu bleiben. Und darum ist für mich eben der Spruch «Folge mir nach» ein sehr sinnvoller, sehr schöner Primitspruch.
Können Sie sich noch erinnern, wo Sie die Eingebung bekommen haben?
Ja, leider nicht. Das kann ich nicht genau lokalisieren. Ich glaube, das war schon eine längere Vorbereitung. Ich habe mich im Rahmen von meiner Profess, also wo ich dann eben die ersten Mönchsgelübde abgelegt habe ich mich natürlich intensiver noch einmal mit meinem Namenspatron auseinandergesetzt, dem Apostel Philippus. Und ich glaube, dort schon war der Grund gelegt, wo ich sagen musste, ja, der Apostel hat auch mir wirklich etwas zu sagen, kann mir Vorbild sein. Und ich weiss aber nicht mehr, wann genau ich das Wort Jesu auch auf mich so bezogen habe, dass es später dann eben mein Primitspruch geworden ist.
Jetzt sind wir ganz gespannt, wie Sie den Ruf Gottes erfahren haben. Und
Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe Gott nie reden gehört zu mir. Ich habe nie eine Stimme vernommen, die mir gesagt hat, Philipp, mach das oder jenes, wird Priester oder geh ins Kloster. Es war nie ein deutlicher Ruf, sondern es war vielmehr einfach eine Antwort auf eine tiefe Sehnsucht, die ich in mir gespürt habe. Also ich mag mich erinnern, wenn ich schon als kleiner Bub mich für den Glauben, fürs Gebet und eben vor allem für Gott interessiert habe. Also zum Beispiel sind ein paar von meinen ganz prägenden Kindheitserinnerungen die, wenn ich mich gefreut habe, auf ins Bett zu gehen. Das ist ein bisschen, ja, eine komische Freude eigentlich, nicht weil ich so gerne schlafen bin, früh ins Bett bin, sondern weil ich dort schon als Bub durfte im Gebet mit Gott sprechen. Und meine Mutter hat mich und meine Brüder eben angeleitet, dass das Gebet vor allem ein Dank sein soll. für das, was er am Tag durch erlebt hat. Und dass man so wirklich auch mit Gott ins Gespräch hineinkommt. Und das war für mich etwas ganz Prägendes gewesen. Aber ich glaube, die Faszination für den Glauben, für die Kirche auch, die ist noch etwas früher gewesen, bevor ich eigentlich reden konnte und eben entsprechend auch beten konnte. Meine Mutter hat mir mal erzählt, wie ich schon als kleiner Bub immer reagiert habe, wenn wir irgendwie an einem Kirchenturm vorbeigefahren sind. Ich konnte dann noch nicht reden und habe dann einfach irgendwelche Geräusche gemacht und auf einen Kirchenturm gezeigt. Also irgendwie war da schon sehr früh etwas rum, das ja, mich berührt hat, wo mir wichtig war. Und das hat sich nachher im Laufe der Jahre einfach entfalten. Und ja, ich habe natürlich immer mehr auch versucht, aus dem Glauben zu leben, aus dem Glauben auch Antworten zu finden für mein Leben. Und irgendeiner stellt sich dann die Frage, ja, was hat Gott mit mir vor? Und ich glaube, indem ich eben ja, den Weg konsequent weitergegangen bin, durch das habe ich eigentlich dann auf Gottes Ruf geantwortet, wo mir ein Werben war um mich und nicht so sehr eben eine klare Direktive, mach das oder jenes.
Wie hat Gott zu Ihnen geredet?
Aber ich glaube, es war vor allem eine Sehnsucht. Also eben der Wunsch, Gott ganz mein Leben zu schenken, das ist etwas, das ich aus meinem tiefsten Inneren als Bedürfnis erfahren habe. Und ich glaube, eben, Gott spricht zu uns vor allem durch die Sehnsucht, die er in uns hineingelegt hat. Und von dem her eben ist der Weg, den ich gegangen bin, einfach auch eine Konsequenz ausgehend von dieser Sehnsucht, die bei mir eben schon ganz früh vorhanden war.
Bist du in Ihr Leben weiterverlaufen?
Also ich bin nach der Primar- und der Sekundarschule bin ich dann ins Kollegium gegangen. Ich habe eben gewusst, ja, ich möchte gerne in den kirchlichen Dienst eintreten. Ich habe schon die Sehnsucht gehabt, Priester zu werden. Ich habe das aber nachher über lange Jahre nicht so an die grosse Glocke gehängt, sondern ich habe das mehr für mich selber so als Sehnsucht eben im Herzen getragen. Ich habe dann halt vielfach einfach gesagt, ja, mal Theologie studieren und dann schauen wir weiter, oder? Es ist halt heutzutage eine Zeit, wo das nicht so ganz einfach ist, eben einen kirchlichen Beruf zu ergreifen und die entsprechende Unterstützung auch zu finden. Und von dem her ist es lang für mich einfach ganz persönlich ein Wunsch gewesen. Ich hatte auch noch andere Optionen gehabt, vor allem als Kind. Ja, hat man natürlich ganz verschiedene Berufswünsche. Aber eben das Priester werden, das ist für mich ganz etwas Konstanz gewesen, etwas sehr Zentrales auch. Und als ich nachher im Kollegium in der Schweiz war, habe ich mir natürlich noch überlegen, ja, wie konkretisiere ich jetzt das? Wie lebe ich das wirklich? Gehe ich ins Priesterseminar? Werde ich Diözesanpriester? Werde ich Pfarrer dann in einer Pfarrei? Oder gibt es eben noch eine Alternative? Und dann habe ich gemerkt, das Herz sagt mir eigentlich, dass mein Platz auch könnte in einer Klostergemeinschaft sein. Und ich habe dann vor allem eben im letzten Jahr vom Kollegium ja, mir intensiver Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, ja, eigentlich sollte ich diesen Weg versuchen. Und ich habe das Kloster Einzel natürlich schon von Kind auf gekannt. Wir haben als Familie etwa mal einen Ausflug gemacht. Also eine Art Wallfahrt auch, wo der Besuch natürlich von der Klosterkirche, von der Gnadenkapelle immer auch dazugehört hat. Und von dem her war dann das Kloster Einzel eigentlich die erste Adresse, die ich angeklopft habe. Ich habe das aber noch einmal länger für mich behalten. Ich habe dann die RS gemacht. Und erst nach der RS, ja, habe ich mich zwangsläufig müssen entscheiden. Ja, und ich habe das auch lange eben für mich behalten. Klostereintritt ist noch einmal ein bisschen happiger als eben in ein Priesterseminar eintreten. Und ich habe gewusst, ja, das wird nicht ganz einfach sein. Und ich habe es dann eben nach der Rekrutenschule dann mal meiner Familie, meinen Eltern, meinen Brüdern gesagt. Und ja, dann habe ich einfach mal in Einzelnen angefragt, ob ich Gast sein könnte. Dann bin ich 3 Tage lang, über ein Wochenende eigentlich, hier Gast gewesen, konnte mitleben. Und ich habe gemerkt, ja, das ist es. Das ist mein Ort. Das ist eine Gemeinschaft, wo auch ich einen Platz finde. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit einem Novizenmeister, wo mir gesagt hat, ja, du bist noch ein bisschen gar jung. Ich war dort wirklich noch Anfang 20 gewesen. Und hat mich dann ins Priesterseminar nach Chur geschickt, ins Einführungsjahr, das es damals dort noch gegeben hat, um noch eine etwas grössere Klarheit zu bekommen. Entweder jetzt ein Samtpriester oder Ordensmann. Weil ich eben gespürt habe, ja, die Welt braucht auch die Samtpriester. Sie braucht Pfarrer, sie braucht Priester, die bei den Leuten sind. Und darum eben ist es für mich ganz eine wichtige Klärung auch gewesen. Aber es ist mir dann schon bald bewusst worden, eben, nein, ich gehöre auf Einsiedeln. Ich gehöre ins Heiligtum von der Mutter Gottes. Und das wird mein Ort sein, wo ich Gott dienen darf.
Pater Philipp, Sie haben erwähnt, dass es nicht ganz einfach war am Anfang des Priestertums. Was war es, was schwierig war?
Ja, ich denke, es ist zuerst mal einfach mal ja, die Erfahrung, etwas, was einem ganz wichtig ist, was einen ja, prägt, an den anderen Leuten zu kommunizieren, an Menschen, die das letztlich nicht nachvollziehen können, die vor dem, ja, vor dem Rätsel, von dem Mysterium, von der Berufung einfach stehen bleiben. Das ist so, wie wenn jetzt ein verliebter junger Mann möchte den Menschen, der Familie oder wem auch immer erklären, warum es jetzt genau die Person ist, die er möchte heiraten. Oder? Das ist manchmal gar nicht so einfach, solche Sachen ja, überzubringen. Und das war ähnlich beim Priesterwunsch. Oder eben vor allem dann auch vom Klosterwunsch. Dass ich eben könnte Priester werden, das ist für meine Familie schon relativ bald irgendwie als Option irgendwie im Raum gestanden. Aber dass er nachher ins Kloster geht, das hätten sie sich eigentlich nicht so gedacht. Und von dem her eben ist das noch eine zusätzliche Hürde gewesen, hier der Familie zu zeigen, hey, ab jetzt, ab meinem Klostereintritt, wird unser Familienleben nicht mehr so sein wie vorher. Ich habe ein Stück weit eine neue Familie, die Klostergemeinschaft, und wir werden unsere Beziehungen auf eine andere Art und Weise müssen leben. Ja, also das ist eigentlich ein bisschen, ja, der Grund gewesen, was es schwierig gemacht hat. Ja, um eben gerade zu sagen, jetzt gibt es eine Zäsur, jetzt fängt etwas Neues an. Und das ist natürlich auch mit Schmerz verbunden, vor allem eben, weil bei mir jetzt nicht, ja, angedeutet hat, dass ich so schnell eigentlich aus dem geschützten Rahmen der Familie dann wird ausbrechen, in einem gewissen Sinn.
Pater Philipp, Sie haben erwähnt, dass Sie auch noch andere berufliche Ideen hatten.
Also ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert. Also Geschichte, Mittelalter oder auch die Antike, das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat. Und ich habe als Kind immer das Gefühl gehabt, ja, Archäologe zu werden. Das wäre doch auch noch etwas Tolles. Eben Ausgrabungen machen und tolle Sachen finden. Und ja, einfach auch da ja, tätig sein. Vielleicht sogar eben die Verbindung zwischen Wissenschaft und ganz konkreter Tätigkeit. Das hat mich sicher ein Stück weit fasziniert. Oder ich habe dann auch noch eine kurze Zeit lang mir können vorstellen, ja, Bauer zu werden. Ich hatte einen Onkel, der Landwirt war, der einen eigenen Hof hatte. Und das ist auch ein Milieu, wo ich mich wohl gefühlt habe. Aber es wäre dann ein bisschen schwieriger geworden mit meinem Häupfnüssel. Also da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen viel gelitten als Landwirt. Von dem her ist es schon gut, dass ich jetzt den Weg gegangen bin.
Jetzt sind Sie Wallfahrtsseelsorger da in Einsiedeln. Was beinhaltet die Aufgabe?
Ja, als Wallfahrtspater habe ich eigentlich die Aufgabe, den Wallfahrtsort Einsiedeln mitzugestalten. Ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen für das, was hier laufen tut, an eigenen Gottesdienstangebot, aber eben auch die Pilgergruppe begleiten, die zu uns kommen und hier möchten Gottesdienst feiern. Also dann habe ich noch verschiedene ja, Aufgaben in der Gestaltung des Wallfahrtsjahres. Wir haben immer jetzt seit ein paar Jahren ein Wallfahrtsmotto, das ich wähle und das ich versuche, den Leuten zu erschliessen. Wir gestalten Gebetsbildchen, Flyer zu bestimmten Themen, Anlässen, Plakate, die wir für Gottesdienstwerbung machen tun. Und ich bin natürlich vor allem auch Seelsorger. Also ich bin selber auch als Beichtvater oder als Celebrant in der Gnadenkapelle immer wieder im Einsatz und versuche so eigentlich auch ein Stück weit eben den Wallfahrtsort mitzugestalten und dazu beizutragen, dass Menschen gerne auf Einsiedeln kommen, hier schöne Gottesdienste haben und wirklich auch können zur Ruhe kommen bei der Mutter Gottes und können Gott begegnen im Sakrament von der Eucharistie und vor allem eben auch im Sakrament von der Versöhnung.
Seelsorger sind Sie unter anderem auch. Was sind denn so die Nöte in der heutigen Zeit?
Ich glaube, das sind Nöte, die Sie und die ich auch habe. Das sind ganz menschliche Bedürfnisse nach Sicherheit, im Glauben, der Wunsch, eben auch eine Heimat zu haben, ein Stück weit, dann eben die Sehnsucht, Jesus nachzufolgen und immer wieder auch zu merken, ja, wir bleiben hinter dem Idealen Stück weit auch zurück. Wir erfahren selber auch Sünde und Schuld in unserem eigenen Leben und ja, wir sind gerufen immer wieder auch zur Umkehr. Also das sind sicher die Nöte, die Menschen haben, die jetzt einen Zugang zum Glauben haben. Und dann gibt es halt ganz viele Menschen, die keinen Zugang mehr haben. Die vielleicht mal christlich aufgewachsen sind, aber den Glauben irgendwie verloren haben oder ja, den Zugang nicht mehr haben. Und dort ist vielfach eine Sprachlosigkeit da. Sie können es nicht mehr in Worte fassen, was sie eben... was ihr das Herz berührt, wo sie Sorgen haben, woran sie leiden tun. Und da muss man diesen Menschen auch im Gespräch natürlich helfen, dass sie das wieder können, ja, in Wort fassen, artikulieren. Und dann ist natürlich die Aufgabe, einfach den Menschen zuzuhören, für die da zu sein. Und ja, es braucht immer wieder auch Geduld, es braucht viel Zeit natürlich auch. Aber besonders jetzt meine Aufgabe, der Dienst im Beichtstuhl, in der Beichtkille, die wir ja haben, in Einsiedeln, das ist für mich ganz etwas Wichtiges, ganz etwas Zentrales für meinen priesterlichen Dienst. Und ja, ich möchte die Erfahrung, die Begegnungen auch mit diesen Haufen Menschen nicht missen, die sich mir anvertraut haben und wo ich in Gottes Namen darf Versöhnung, Verzeihung zusprechen.
Die Begegnungen mit den Beichtenden, die sind für Sie sehr wichtig. Wie schaffen Sie das, die Leute abzuholen?
Also die Entscheidung, wieder ein Stück weit zurückzukommen, treffen die Leute ja selber. Aus irgendeinem Grund kommen die auf Einsiedeln. Das heisst, sie haben selber schon eine Antwort gegeben auf die Sehnsucht, auf den Wunsch, irgendwie wieder mit Gott oder auch mit der Kirche als Institution in Kontakt zu treten. Und von dem her haben wir die Aufgabe, hier in Einsiedeln vor allem die Menschen willkommen zu heissen, für die eben da zu sein, ansprechbar zu sein. Und das geschieht eben auch neben den Beichtkirche, dann vor allem an den Kirchenpforten oder an den Hofpforten, wo Menschen eine offene Tür im Idealfall ja, erwartet wird und wo sie sich einfach auch mit einem Mitbruder, mit einem Mönch aussprechen. Von dem her eben, müssen wir die Leute nicht fischen, wir müssen sie nicht ja, zwingen oder verführen, auf Einsiedeln zu kommen, sondern die tun selber entscheiden als mündige Menschen, als erwachsene Personen, ich gehe auf Einsiedeln, aus welchem Grund auch immer, und dann ist es unsere Aufgabe, für diese Menschen da zu sein.
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um die Berufungsgeschichte von Pater Philipp im Kloster Einsiedeln ist. Ich freue mich auf die weiteren Ausführungen von Pater Philipp. Sie haben ja extrem viele Aufgaben, marketingtechnische Aufgaben, genau. Und dann seelsorgerische Aufgaben etc. Aber der Tag hat ja nur 24 Stunden und dann haben ihr auch immer wieder Gebet und Einkehr. Wie managen Sie das?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage stellt sich immer wieder, aber ich glaube, man macht halt das, was man kann. Ja, und darum ist es eben wichtig, dass die Aufgaben, die man im Kloster hat, dass einem die auch wirklich Erfüllung schenken tut, wo man merkt, ja, da bin ich am richtigen Ort, da kann ich mich ganz eingeben, da lebe ich meine Berufung. Und darum ist es sicher wichtig, dass man da Freude hat bei dem, was man tut. Und natürlich, das Gebet ist immer wieder auch eine Unterbrechung. Eben, wir haben 5 Gebetszeiten, die durch den Tag verteilt sind, von morgen um 5:30 bis am Abend um 8 Uhr. Immer wieder eben der Unterbruch, Zeit für Gott. Und das ist eine grosse Hilfe, letztlich auch. Gott immer wieder den Platz einzuräumen, wo er verdient. Dass er immer wieder gegenwärtig ist und wir immer wieder zu ihm kommen, bei ihm Kraft schöpfen tun, ihn loben, ihm danken, für andere Menschen ihn auch bitten tun. Und von dem her eben ist der Lebensrhythmus, den wir im Kloster leben, sicher wohltuend, aber eben immer wieder eine Herausforderung, weil eben jede Gebetszeit halt auch wieder einen Unterbruch von der Arbeit mit sich bringt. Und das muss man sicher versuchen, ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist jeder Mensch auch in der Eigenverantwortung. Auch zu sagen, zu kommunizieren, was tut ihm gut oder wo kommt er auch an Grenzen, wo braucht er Hilfe, Unterstützung oder wo muss man auch für eine Aufgabe neue Lösungen finden.
Es ist eine Hilfe einerseits, Stundengebet, aber auch wieder eine Herausforderung.
Das ist so. Allerdings muss man auch sagen, das wenigste läuft einem davon. Also viele Aufgaben kann man auch nachher wieder aufnehmen, kann man weitermachen. Meistens ist es so, dass noch eine gute Idee sogar im Chorgebet einem einfach ja, zukommt. Gewisse Sachen werden dann ein bisschen stressiger, eben wenn Menschen noch auf eine Antwort warten tun, wo man zuerst intern noch Sachen abklären muss und die Leute vielleicht nicht so erreichbar sind. Und das sind dann andere Herausforderungen, oder? Aber auch dort muss man ja, sich vielleicht ein bisschen Gelassenheit antrainieren. Das geht halt nur, indem man immer wieder auch gemerkt hat, man ist selber auf dem Weg. Man muss selber immer wieder versuchen, ja, das Beste aus der Situation zu machen und Sachen zu akzeptieren, die man nicht selber ändern kann.
Haben Sie auch einen Lieblingsheiligen oder Heilige?
Ich habe einige Lieblingsheilige, die mir einfach sympathisch sind, einerseits, die ich gar nicht so ganz erklären kann, warum. Dann gibt es Heilige, die mit unserem Ort natürlich sehr verbunden sind, wie der Heilige Meinrad und der Heilige Benedikt als Ordenspatron natürlich, als Mönchsvater, die für mich sehr wichtig sind, die eben auch vorgeben, wie mein eigenes Leben ein Stück weit Gestalt annehmen soll. Und dann habe ich meinen Namenspatron, den Apostel Philippus, dann den Philipp Neri, der mir auch sehr ein wichtiger Heiliger geworden ist. Das war nicht von Anfang an so gewesen. Und dann natürlich Mutter Gottes. Also Mutter Gottes, die wir hier in Einsiedeln, ja, besonders als unsere liebe Frau von Einsiedeln, verehren. Sie ist mir ganz eine wichtige Begleiterin. Ja.
Schön. Lieblingsgebet hat sie auch, Pater Philipp?
Das ist sicher der Rosenkranz. Also ich bete sehr gerne den Rosenkranz, versuche das auch täglich zu machen. Und von dem her ist es ein Gebet, das meinen Tagesablauf auch sehr prägen tut. Man muss auch noch den Rosenkranz versuchen, in den Tag hineinzubringen. Aber das ist auch immer wieder etwas Schönes, zu wissen, dass ich da eben mit der Mutter Gottes das Leben von Jesu betrachte. Und ich bete den Rosenkranz, sage ich, immer in einer Intention für irgendein Anliegen von der Kirche, für einen Menschen, wo es momentan nicht so einfach hat. Also das ist ganz ein wichtiges Gebet für mich. Und dann ist natürlich auch, ja, einfach auch das Verweilen in der Gegenwart Jesu, eucharistische Anbetung oder auch dann das Herzensgebet, das Jesusgebet, das für uns ja, Mönch auch etwas Wichtiges ist, das uns ja mit der Ostkirche auch stark verbindet tut. Ja, das sind Gebete, die mich prägen tun und dann halt durch den Tag durch immer wieder Stossgebet und ja, eben unser ganzes Leben sollte eigentlich zum Gebet werden. Es ist wichtig, den Alltag zum Gebet zu machen und da hilft uns natürlich das Klosterleben sehr.
Sie haben immer sehr viel Programm am Tag, das läuft. Wo finden Sie den Ausgleich?
Genau, also Zeit für viele Hobbys hat man nicht im Kloster, aber es ist wichtig, eben, dass man immer wieder auch Zeit sich nimmt für Erholung. Und Erholung sieht für mich so aus, dass ich sehr gerne lesen tue, das vor allem auch gerne im Garten mache. Wir haben ja bei uns im Kloster 4 Innenhöfe und einer davon ist der Fratergarten, wo es einen Brunnen hat, wo es noch Natur ist. Momentan haben wir auch zwei Entenfamilien, die den Fratergarten bevölkern. Und da tue ich gerne einfach auf einem Stuhl sitzen, lesen, die Sonne geniessen, die Natur, die Stille auch. Das ist etwas, was ich sehr gerne machen tue.
Was lesen Sie zurzeit?
Ich habe immer verschiedene Bücher, wo ich am Lesen bin. Und momentan habe ich vor allem dann verschiedene Literatur zum Thema Wallfahrt, Pilgerspiritualität, weil ich da momentan eben gerade Exerzitien vorbereite, wo ich uns noch Oblaten gebe. Also das ist momentan ein bisschen das Hauptschwerpunkt, eben die Pilgerliteratur. Es ist natürlich eben auch da, jetzt merken Sie, es ist auch Arbeit, ein Stück weit, was man machen tut. Aber eben, wenn ich mir den Ort wählen kann, wo ich lese, dann ist das für mich wirklich Erholung.
Schön.
Und dann gehe ich noch gerne mal Velotour machen. Velotour ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es ist einfach eine Velofahrt, entweder um den Seilsee oder auf einen von den Hügelzügen um Einsiedeln herum. Von dem her versuche ich da auch ein bisschen Bewegung zu bleiben und einmal in der Woche bei uns in den Fitnessraum zu gehen, wo ich einfach auch ein bisschen den Körper noch darf fordern.
Wie gestalten Sie Ferien?
Feriengestaltung ist bei uns sehr individuell im Kloster. Eben jeder Mitbruder hat da seine Favoriten, die Orte, wo er gerne aufsuchen tut, wo er Erholung finden tut. Für mich ist es wichtig, dass ich einerseits Ferien mit den Mitbrüdern machen kann. Eben wir haben bei uns in Einsiedeln die Gelegenheit, dreimal im Jahr miteinander ein paar Ferientage zu geniessen. Das sind dann meistens eine Wanderferien, die wir miteinander machen. Oder eine ist auch die Gelegenheit, Kulturferien zu machen. Das ist bei uns gerade jetzt, also für mich, in der letzten Woche der Fall gewesen, wo wir eben nach Eschen gegangen sind, in der Nähe von Stein am Rhein, und dort 5 Tage miteinander verbracht haben. Wir waren 6 Mitbrüder, die miteinander auch Ferien gemacht haben. Und dann gehe ich sehr gerne auch ein paar Tage heim zu meiner Familie, nach Brunnen. Und dann gibt es immer wieder andere Gelegenheiten, die sich dann spontan ergeben, die jedes Jahr auch wieder ändern können. Ich durfte schon 2-mal zum Beispiel nach Burgund gehen, wo ich in Tessé durfte in der Nähe sein und dort dann auch die Gebetszeiten miterleben. Dieses Jahr zum Beispiel darf ich in Kroatien ein paar Ferientage machen bei einem Freund von unserem Kloster, der mich eingeladen hat. Und das kann ich gerade verbinden mit einer Konferenz von Wallfahrtsverantwortlichen, die dann eben gerade im neuen Marienheiligtum stattfindet. Und von dem her eben ist es immer schön, die ganz verschiedenen Arten von Ferien zu genießen mit den Menschen, die dann gerade rum sind, die mir auch wichtig sind. Und natürlich bleibt man auch in der Ferienmönch. Also das heisst, man pflegt das Stundengebet, halt nicht in der feierlichen Form, wie wir das bei uns im Kloster machen, aber ja, man betet das Stundenbuch, man nimmt das mit. Also mir ist es wichtig, die tägliche Heilige Messe, dass ich auch Gelegenheiten habe, Eucharistie zu feiern. Und das ist bei dieser Form von Ferien, die ich mache, eben immer möglich. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
Sie haben erwähnt, die Konferenz der Wallfahrtsseelsorger. Kommen die Leute zusammen von der ganzen Welt? Und was ist so die Zielsetzung von dieser Konferenz?
Mhm. Also die Konferenz, die findet einmal im Jahr statt. Das hat das heisst Marianisches Netzwerk, Réseau Marial oder Marian Network auf Englisch. Das ist eine europäische Organisation, wobei Organisation ist auch schon fast ein bisschen übertrieben. Es ist ein sehr informeller Zusammenschluss von 21 Marienwallfahrtsort und die Gründung ist eigentlich ausgegangen von Lourdes, vom Bischof von Lourdes, der gewünscht hat, dass eben die grössten Marienwallfahrtsorte von Europa, also das grösste Marienheiligtum von jedem Land, zusammenkommt und eben einen Austausch hat, Impuls hat, dass dann die Wallfahrtsrektoren immer wieder einen anderen Wallfahrtsort können besuchen können. Dort dann auch sehen, wie gestaltet man dort Wallfahrt, wie werden Gottesdienste gefeiert, welche Angebote gibt es für Pilger. Der Austausch ist ganz wichtig und so habe ich eben schon relativ weit herumkommen. Bin ich dankbar, dass das auch als Mönch noch möglich ist. Zum Beispiel das letzte Jahr haben wir in Fatima tagen. Das sind dann 4 Tage, die wir in Fatima verbrungen haben, gerade passend zum 100-Jahr-Jubiläum. Und zum Beispiel habe ich schon in eine wunderbare Marienwallfahrtsort in der Ukraine gehen. Und jetzt eben, das Jahr ist es dann in Slowenien, also gerade an der Grenze dann zu Kroatien, wo wir dann in dem Marienheiligtum werden sein, wo Maria als Hilfe der Christen, also Maria Hilf, verehrt wird.
Von der Schweiz, wie viele Vertreter sind da dabei?
Da bin nur ich dabei. Also Einsiedeln ist halt für uns in der Schweiz das grösste Heiligtum. Und ja, wir schicken jetzt nur immer einen. Es gibt andere Wallfahrtsorte, die schicken bis zu 3-4 Personen, sodass es das Treffen dann eigentlich eine relativ gute Größe hat. Aber bei uns ist es halt so, ja, wir brauchen Mitbrüder auch daheim. Wir können dann nicht einen Haufen Mitbrüder gleichzeitig auf Reise schicken.
Um die Zielsetzung von dem Kongress ist, sich auszutauschen und dass man wieder wachsen kann.
Genau. Also es gibt dann immer auch einen Themenschwerpunkt, den der jeweilige Gastgeberort festlegt. Und jetzt dieses Jahr hat man einen höheren Gast eingeladen, den Erzbischof Rino Fisichella von Rom, der für die Neuevangelisierung zuständig ist. Und von ihm wird man wissen, was meint jetzt Kirche mit Neuevangelisierung und welche Rolle spielt da Kirche? Also Wallfahrtsort in der Kirche.
Pater Philipp, habe ich jetzt etwas nicht angesprochen, wo Sie gerne noch möchten festhalten jetzt im Rahmen von dem Berufungsinterview?
Ich glaube, Sie haben das Interview sehr gut geführt. Danke vielmals für die interessanten Fragen. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, den Leuten immer wieder zu zeigen, besonders auch den jungen Menschen, man kann glücklich werden, wenn man seiner Berufung folgen tut. Es ist nicht ein einfacher Weg. Ob man jetzt ein Priester, Ordensmann oder beides ist, wenn ich jetzt, oder ob man Ordensfrau ist oder gottgeweihte Person. Es bleibt eine Herausforderung. Es ist nämlich Jesu Weg, wo wir nachgehen. Und das ist nicht nur eben ein Triumphweg, sondern es ist auch in weiten Stücken immer wieder ein Kreuzweg. Also eben auch das Kreuz, das Schwere, das wir bei uns auch im Alltag, im Leben erfahren tun, das gehört auch dazu. Aber wir wissen, ja, wir gehen Christus hinterher, wir sind seine Nachfolger, Nachfolgerinnen und von dem her führt auch unser Weg auf Ostern zu, auf die himmlische Herrlichkeit, die wir uns jetzt nicht ausdenken können. Sie wird sein, aber ich glaube und bin wirklich überzeugt, dass sich der Weg lohnen tut.
Was fehlt in der heutigen Gesellschaft, dass wir so wenig Berufungen haben?
Ich glaube, die Gesellschaft hat sich halt in den letzten 50 Jahren extrem verändert. Das sind ganz grosse Umwälzungen, viel mehr Freiheiten natürlich auch, wo früher gewisse Sachen ganz streng reglementiert waren. Also die Menschen haben heute ganz viel mehr Möglichkeiten. Jeder hat Zugang zu Bildung. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, auf Religionsfreiheit auch. Und durch die ganzen Freiheiten ist der Mensch ein Stück weit auch orientierungslos geworden, weil plötzlich eben alles möglich ist. Und durch das ist halt der Glaube immer wieder oder immer mehr auch in den Hintergrund getreten. Es ist nicht mehr die Brille, die man aufsetzen tut, um die ganze Welt zu erklären. Und von dem her eben ist es schwieriger geworden, eben Zugang auch zum Glauben zu haben, weil es halt eben nicht mehr die viele Familien gibt, wo der Glaube drin eine Heimat bietet tut. Es gibt nicht mehr so viele Gemeinschaften, kirchliche Gemeinschaften, Pfarreien, Ordensgemeinschaften, die auch engagiert sind bei den jungen Menschen. Es ist alles ein bisschen schwieriger geworden, habe ich das Gefühl, einen Zugang zu finden. Es gibt Gott sei Dank auch Aufbrüche, eben neue Bewegungen, die sich auftun. Es gibt Ordensgemeinschaften, die auch heute noch Nachwuchs haben. Aber ich glaube, es ist halt nur noch ein Aspekt in einem ganz grossen Angebot, wo Menschen heute sich daraus bedienen können. Und von dem her ist es halt automatisch schwieriger geworden, sich für das auch zu entscheiden, weil man es vielfach gar nicht mehr kennen tut. Und von dem her hoffe ich natürlich schon, dass wir auch gerade bei den Christen, die heute noch zum Glauben stehen, die die Glaubenspraxis leben tun, dass man da auch eine Ausstrahlung bekommt. Wo Menschen überlegen, hey, wieso lebt sie? Oder wieso lebt er so? Das ist etwas Faszinierendes an dieser Person. Ich möchte gerne wissen, was ist das Geheimnis dahinter? Und dann würde ich mir wünschen, dass da wirklich auch Menschen drauf kommen, es ist wegen dem Glauben. Es ist wegen dem Glauben, der die Person prägt, der ihre Freude, Zuversicht, Hoffnung schenken tut. Und da hoffe ich mir schon auch, dass wir da wieder ein bisschen Ausstrahlung gewinnen. Also wir brauchen nicht, ja, wir brauchen fromme Christen, aber wir brauchen vor allem eben auch, ja, fröhliche Christen. Menschen, die wirklich die Liebe leben und die Liebe allen Menschen gegenüber und so Zeugen sind für Jesus Christus. Und von dem her, ja, gehe ich, ja, ein Stück weit, ja, mit einer grossen, ja, wie soll ich sagen, mit einer grossen Erwartung in Zukunft. Ich weiss nicht, was es wird sein, aber ich glaube fest, Gott begleitet seine Kirche, er verlässt sie nicht und wir hoffen natürlich, dass wir in Einsiedeln auch dürfen einen Beitrag leisten zu einer lebendigen Kirche, wo Gott an erster Stelle steht.
Abschliessend noch eine letzte Frage, und zwar, Sie sind ja auch im Marketing tätig. Wenn Sie jetzt müssen den Werbeslogan für das Priestertum oder das Mönchstum machen, wie würde der aussehen?
Ich glaube, ein Werbeslogan für das Priestertum, für das Ordensleben, ja, braucht es nicht unbedingt. Ich glaube, wenn die Menschen, die schon ihre Berufe leben, eben, wenn ich es vorher schon gesagt habe, auch die nötige Ausstrahlung haben, dann sind sie selber dann die besten Werbeträger. Also es braucht Begegnung von Mensch zu Mensch, damit der Funke kann überspringen. Also eben, Jesus hat seine Jünger ja auch ausgesandt. Geht zu allen Menschen, verkündet ihnen das Himmelreich, oder? Also wir sind berufen, Werbeträger zu sein. Und wir können das nicht delegieren an einen Werbespruch, der dann irgendwie auf Poster und Werbeplakat und in den Zeitungen steht, sondern wir selber, jede und jede einzelne von uns, Christen, ist berufen, Werbeträger zu sein. Also wir müssen den Slogan Gottes sein, dass es sich lohnt, Christ zu sein in dieser Welt.
Schön, danke vielmals, Pater Philipp. Würden Sie uns abschliessend den Segen geben?
Sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, unserer lieben Frau von Einsiedeln, segne und begleite euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, herzlichen Dank für das spannende Interview, Pater Philipp. Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach den reichen Gottes sagen. Danke.
Danke auch Ihnen, Frau Martin.